Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute bei mir im Podcast Future at its Best, Christian Schwedler. Christian, wunderbar, dass du heute gekommen bist. Du bist ein Automotive-Guy, aber bist mit der Tram angekommen.
Ja, in der Stadt fahre ich doch ganz gerne mit dem Nahverkehr. Aber ja, genau.
Wir hätten eine Parkplätze gehabt.
Ja, ja. Ja. Schade, aber nächstes Mal komme ich dann doch auch mit Fahrzeug.
Okay, also wir sind durch und durch Automotive, aber wenn es wäre, auch durch und durch öffentlicher Nahverkehr. Wir können alles.
Flexibilität, das ist ja das Motto der Stunde, ja, und das müssen wir auch vorleben.
Genau, Christian, super. Ja, du hast ein Buch geschrieben, wie Mut und Sorglosigkeit unsere Unternehmen retten. Und ich finde, das passt ja aktuell mega gut in die Situation. Also ich finde, gerade gestern, als ich die Schlagzeilen gelesen habe, kriegt man zunehmend mehr Angst. Porsche von über 3 Milliarden EBIT, Ergebnis jetzt auf 300 Millionen, katastrophal. Mercedes muss seine Strategie überdenken. BMW macht noch einen ganz guten Eindruck, aber war auch schon mal auf einem anderen Niveau unterwegs. Also ich sag mal, aktuell sind alle deutschen Automotive-Hersteller mit negativen Schlagzeilen unterwegs und sorgen enorm für Aufmerksamkeit. Und ich sag mal, die Angst ist ja, sehen wir mal, schaut Wolfsburg mal aus wie Detroit? Ja, wie sehen unsere Städte künftig aus, wenn die großen OEs sich da zurückziehen müssten, weil sie vielleicht den Markt nicht gewinnen? Und von dem her, finde ich, passt dein Buch, und über das wollen wir heute ja sprechen, hervorragend zu dem Thema Sorglosigkeit, die Unternehmen retten. Und Christian, magst du dich, bevor wir da in die Tiefe reingehen, mal vorstellen, wer du bist, was du machst und was war deine Motivation, ein Buch zu schreiben, Be Brave?
Genau, also ich bin bei 50% bei der BMW Group tätig hier in München und die anderen 50% bin ich sage mal, das freiberufliche, freie Radikal, also als Keynote-Speaker unterwegs und ich schreibe auch Bücher. Und genau, mein Thema ist, wie kriegen etablierte Teams, etablierte Unternehmen wieder mehr Zugkraft hin? Ja? Wie kommen die wieder auf die Überholspur? Wie entwickeln die mehr Wagemut? Und wir hatten das alles ja auch mal in Deutschland. Ne? Und genau wie du siehst, irgendwie gefühlt ist so ein bisschen gerade Zukunftsdepression da. Ja? Irgendwie, man liest nur noch negative Schlagzeilen. Und da, glaube ich, lechzen alle gerade danach, wie kriegen wir das wieder besser hin? Und das war auch die Motivation, dieses Buch zu schreiben, dass wir sagen, wir haben es ein Stück weit vielleicht verlernt, ja, aber wir hatten das alles mal, auch in diesem Land, auch in Europa, und das müssen wir dringend irgendwie wieder rauskitzeln, ne? Diese Innovationskraft, so diese Neugierde, diese Aufbruchstimmung, diesen Pioniergeist, das müssen wir wieder rauskitzeln. Und viele Unternehmen, die wissen das natürlich, ja, aber die tun sich schwer damit, ja. Und vielleicht kommen wir da noch ein bisschen gleich drauf, woran das liegt. Und die gute Nachricht an der Stelle ist, es gibt Erfolgsrezepte, wie man das doch hinbekommt. Mhm. Und ein, zwei Gedanken habe ich in meinem Buch natürlich reingeschrieben und genau. Und vielleicht kommen wir auch noch drauf gleich, genau.
Ja, also du beschreibst es ja sehr gut, dass wir diesen Mut verloren haben, ja. Was fehlt uns denn da genau oder wie könnten wir das künftig rauskitzeln, dass wir diese Aufbruchstimmung im Land wieder haben? Was fehlt uns da? Was nimmst du auch? Ich sag mal jetzt gut, BMW macht wirklich noch eine gute Figur bei dem ganzen Thema, aber du siehst ja auch andere Unternehmen. Was nimmst du da wahr? Und was ist vielleicht auch bei dem ganzen Kontext, man hört das ja immer, diese the German Angst, die deutsche Angst.
Ja, was ich beobachte, und ich komme viel rum und spreche branchenübergreifend, ne, mit vielen Firmen und auch Entscheidern, ich sage dazu immer, dass der Kieselstein im Schuh-Effekt, hat es wahrscheinlich auch schon mal so ein Steinchen im Schuh, nervt tierisch, aber das Problem, alle Aufmerksamkeit geht auf diese unmittelbare Störung und wir verlieren den Weg und das große Ganze aus den Augen. Was meine ich damit? Wenn du jetzt mal die Zeitung aufschlägst, überall Effizienzprogramm, Kosten sparen, ja, da werden Mitarbeitende entlassen. Also immer so, immer der ganze Fokus geht drauf, oh, wir sind in der Krise, wir haben ein Problem, jetzt müssen wir den Laden heute irgendwie aufräumen. So. Mhm. Und das ist per se ja nicht falsch. So viel verstehe ich auch von Betriebswirtschaft. Ja, wir müssen die Hausaufgaben machen, wir müssen effizienter werden. Aber die Frage ist, ist das die einzige Antwort? Müssen wir nicht auch, um wieder zukunftsfähig zu sein, neben den Hausaufgaben, ja, auch wieder mutig nach vorne gehen? Vielleicht auch besser in neue Zweige, neue Geschäftsfelder reingehen, ja, und so weiter. Und das fehlt mir, wenn ich da so umschaue. Und das ist halt genau dieser Pioniergeist, ne? Dieser Mut, um neue Dinge zu erschließen, der mir fehlt. Und wenn du schaust, sagen wir so, die Deutschland AG ist ja auch so ein Begriff.
Ne? Ja, absolut.
Wir waren die Champions der analogen Zeit. Wir haben eigentlich fast alles erfunden, was es so gibt. Ja, vom Auto über einen Buchdruck, ja, Aspirintablette, die Straßenbahn, mit der ich heute hergekommen bin. Ich meine, you name it.
Ja, aber das
aber
ist dann
sind
das
wir
Thema.
Da hängen geblieben.
Ja, aber Christian, das ist ja das Thema. Warum ist dann jetzt aktuell das so omnipräsent, dass der Wandel uns so schwer fällt, dass das Thema wie so, das hängt ja so, ich sag mal so wie so ein Bleimantel über uns und wir sehen nur noch diesen Kieselstein, wie du sagst. Warum ist das, dieser Wandel jetzt so schwierig, obwohl wir uns die letzten Jahrhunderte permanent gewandelt haben und alles erfunden haben?
Ja, genau, so nach dem Motto, Innovation ist doch nichts Neues, gab es immer schon. Ja, warum jetzt der Riesenhype, ne, ein Stück weit? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in dem exponentiellen Fortschritt sind. Ne? Das heißt, du siehst ja auch, das spüren wir immer, dass die Geschwindigkeit immer mehr zunimmt. Ne? Und wir haben verschiedene Technologien, die sich gerade rasant weiterentwickeln, die sich aber gegenseitig wieder befruchten und in Kombination wieder neue Dinge hervorbringen. Mhm. Da ist KI, ja, gerade in aller Munde, ist ein Thema von vielen. Das heißt, es wird immer schneller, verrückter und dynamischer. Und deswegen ist der Druck auf, ich nenne das den Be Brave-Modus, also auf das Innovation vorantreiben, flexibel wandelbar bleiben, der Druck nimmt dort halt zu, ja, weil die Geschwindigkeit zunimmt. Das ist das eine. Das zweite Thema ist, dass wir halt sehr viel bei der Digitalisierung verschlafen haben. Ne? Um nochmal anzuknüpfen, wir waren die Champions der analogen Zeit und haben dann die erste Digitalisierungswelle verschlafen, ne? Wo du, sag ich mal, das Internet aufkam, ne? Die ganzen Plattformmodelle, Google und was wir alles kennen. Dann kam irgendwie Cloud Computing verschlafen, jetzt kommt KI, verschlafen wir auch wieder. Also eine Digitalisierungswelle nach der anderen schauen wir immer so zu.
Das heißt aber, wir ruhen uns ein bisschen auf dem 80er, 90er aus.
Ja, oder noch früher, ja, eigentlich so auf den Zeiten, also das ist auch das Thema, die viele Unternehmen basieren immer noch auf den Geschäftsmodellen vom, weiß ich nicht, 19., 18. Jahrhundert.
Ja, du sagst ja auch, wir sind total verplant und so, dass wir gar keinen Plan haben. Und du sagst ja auch in deinem Buch, im Grunde genommen, das Homeoffice ist nicht etabliert und wir sollen alle immer ins Büro rein. Das ist ja auch so old fashion. Also wir denken schon auch noch in so alten Strukturen. Ne?
Ja, ich sage mal, wir sind so beschäftigt, dass wir keine Zeit zum Arbeiten haben. Weil ich schaue mir immer so gerne so Outlook-Kalender der Leute an. Ne? Und dann gibt es ja klassisch immer mit dreifach, fünffach Verbuchungen. Ja? Und ich muss ein bisschen ausholen. Also Basis so meiner ganzen Arbeit ist das Thema Ambidextrie, heißt das so. Ja, es ist nicht ansteckend, nicht verschreibungspflichtig.
Aber kannst du es erklären? Also Ambidextrie, genau. Christian. Jetzt haben wir ja schon mal uns kennengelernt und drüber gesprochen, aber kannst du das irgendwie erklären, dass das jeder versteht?
Es ist eigentlich ganz einfach. Es braucht auch jeder, weil das heißt, mit der einen Hand, es kommt mit beiden Händen gleich gut, also mit der einen Hand heißt es, das Tages- und Kerngeschäft weiter effizient, brillant, fehlerfrei managen. Mhm. Welches Unternehmen braucht das nicht? Wahrscheinlich jedes.
Ja, klar, du musst deine Hausaufgaben machen.
Du musst immer
perfekt, also du musst permanent performant sein. So. Nicht unbedingt perfekt, aber permanent performant von der, sag ich mal, von der Zahlensituation, von deinem Working Capital.
Du musst deine Zahlen im Griff haben, in der Bilanz, deine Quartalzahlen. Genau. Ist so, und aber auch die Produkte, ja, müssen funktionieren. Wenn ich mir aus Wolfsburg genannten VW kaufe, möchte ich, dass der auch funktioniert und nicht liegen bleibt. Ja? Ja. Wenn ich irgendwie ins Flugzeug steige, möchte ich, dass es hoffentlich nicht abstürzt. Oder wie auch. Also wir brauchen diese Perfektion. Ne? Heißt ja immer Fehlerkultur und so. Nein, wir brauchen die Perfektion, die Effizienz, die Quartal, das brauchen wir. So. Gleichzeitig parallel brauchen wir aber auch die andere Hand, nämlich um Fortschritt, Wandel, Innovation zu pushen, brauchen wir die andere Hand. Und das ist erstmal völlig gegensätzlich, weil die eine Hand, haben wir gerade gesagt, fehlerfrei, routiniert, effizient. Ja. Und um Innovation zu entfesseln, brauchst du aber eben dann kommt die Fehlerkultur rein. Ich muss Experimente machen. Ich muss ins Risiko gehen. Ich muss ein bisschen spinnen auch mal, ja. Ein bisschen Pipi-Langstrumpf-Modus, sage ich immer. Ja? Und so weiter und so fort. Und das sind zwei gegensätzliche Dinge. Den einen Modus nenne ich Be Brilliant. Mhm. Den anderen Be Brave. Daher das Buch, Be Brave. So. Und die meisten Unternehmen haben Schwierigkeit, beides gleichzeitig zu machen.
Ich stelle mir das jetzt auch gerade vor. Ich komme ja auch ein bisschen aus der Industrie und es war immer schwierig, in einem Unternehmen eine Innovation zu starten. Also auch schon von den Ressourcen. Die guten Leute gehen auf die Kundenprojekte. Die guten Leute schaut, dass die Vorgesetzten eben da sind, wo, ich sag mal so, der Kundenfokus ist, wo man auch seine Reputation hat. Und dann will man aber mit diesen Top-Ressourcen auch was Neues entwickeln.
Ja, die meisten Unternehmen sagen dann, ja, wollen wir Innovation? Dann schreien alle, ja, hurra, let's go. Und dann sagt man, gut, machen wir hier ein Projekt irgendwo. Ja, dann machen wir agile Arbeitsweisen. Ja, dann machen wir, also, dann kommt so ein Agile-Coach und so Sprints und Retro und was es da alles gibt. Mhm. Also so die ganze Methodik wird dann gemacht. Aber dann, ich sage mal, diffundieren immer die ganzen Denkweisen, Methoden und so weiter aus dem gelernten Kerngeschäft, aus dem Be Brilliant, wieder rein in den anderen Modus. Und wir kommen gar nicht in diesen Be Brave-Modus. Und dann kommt doch wieder das Mikromanagement, ja, und die ganzen KPIs und überzogene Erwartungshaltung. Und das ist das Problem, dass viele Unternehmen dann, ja, sie wissen, sie müssen innovativ sein und wandelbar, starten dann irgendwie, aber sie kommen nicht in den anderen Modus, ja, weil einfach so diese Gravitationskräfte des Kerngeschäfts, ne, so wie wir über Jahrzehnte erfolgreich gearbeitet haben, ja, das überwiegt.
Das ist mehr
einfach.
Masse, ne?
Das ist einfach, das überwiegt.
Genau. Ja, ja. Das ist Physik auch, ist da dann einfach Gesetz.
Das ist wie so der große Mutterplanet, der halt einfach dann so die Gravitationskräfte hat. Ja. Ist auch klar. Das ist über Jahrzehnte etabliert. Ne? Das ist die Komfortzone. Das ist alles so planbar, ne, in dem Modus. Ne? Also, wenn ich sage, ja, ich mache jetzt Unternehmensplanung, ist planbar, ist berechenbar. Und diese ganzen Denkwerkzeuge und so weiter, ja, die strahlen dann halt aus. Und ich komme gar nicht erst in diesen Be Brave-Modus.
Haben dann Unternehmen überhaupt eine Chance? Ich sage jetzt mal die großen DAX-Unternehmen. Ich meine, wenn man zurückschaut, Siemens hat sich ja unheimlich neu, des Öfteren mehrfach immer wieder neu erfunden. Und auch das, was die Pharmaindustrie die letzten Jahre geleistet hat. Haben dann unsere etablierten, ich bleibe mal im Automotive, weil es da gerade so schwarz ausschaut, oder eigentlich nicht schwarz von den Zahlen, sondern rot, haben die dann eine Chance oder können die das überhaupt oder sind dann Startups die Lösung bei uns?
Ich glaube ja, es ist natürlich nicht einfach, sonst würde es jeder machen, aber es ist, glaube ich, möglich. Was mein erhellender Moment war, ist die Geschichte von Microsoft. Ne? Wenn du die anschaust, die Marktkapitalisierung von Microsoft war damals unter dem CEO Steve Ballmer ist auch völlig abgesagt. Die waren auch nur rein in den Be Brilliant-Modus. Ne? Mhm. Da ging es dann auch nur noch um Prozesse, Effizienzen und Kosten. Microsoft hat total Innovationskraft verloren. Dann kam der neue CEO Satya Nadella, der noch im Amt ist. Und der hat wirklich dieses Beidhändige, das Ambidextrie eingeführt. Ja. Die haben wirklich diesen Be Brave-Modus eingeführt mit völliger Konsequenz und die können das, die können umschalten, die können beides. Und wenn du dir dann die Marktkapitalisierung anschaust von Microsoft, wie die dann exponentiell nach oben geht und wie erfolgreich Microsoft ist, ne, dann ist das für mich so ein erhellendes Beispiel, wo ich sage, schau mal, das ist kein Startup, ja, das ist auch ein riesengroßes Unternehmen. Wenn die das schaffen, ne, auch so eine Transformation hinzulegen, dann können das andere große Player auch. Mhm. Und es gibt ja auch Beispiele in Deutschland, wo das gerade passiert. Ne? Wenn du dir Bayer anschaust, die sind ja gerade in einem wahnsinnigen Umbruch, in einer wahnsinnigen Transformation. Mhm. Und das ist auch so, das muss aber auch von der Top-Führung her auch kommen, natürlich. Ne? Du brauchst immer beides, die Basis, aber auch die Top-Führung. Ernst gemeint Konsequenz, nicht nur Lippenbekenntnisse, ja, also nicht nur irgendwas auf Plakate schreiben, die gut klingen und irgendwo hinhängen, sondern wirklich, wenn es wirklich ernst gemeint ist und man wirklich an die DNA geht und wirklich was verändert, ist es möglich. Ja? Da bin ich felsenfest von überzeugt. Mhm. Aber bei den meisten Unternehmen ist es halt noch zaghaft. Ne? Man will, dann macht so, aber so richtig was verändern will man ja dann doch nicht. Ne? Und ich glaube, es geht aber lange so nicht mehr gut. Ne? Du siehst ja, wir haben es gerade schon angedeutet, ne? Mehr und mehr schauen wir gerade zu, wie es alles gegen die Wand fährt. Ich glaube, dass da ein großes Erwachen stattfinden muss und wird, Und dass wir da wirklich auch an die Substanz müssen, ne? Und wirklich Führung verändern müssen, Kultur verändern müssen, ja, die ganze Organisationsdesign verändern müssen. Mhm. Ich glaube, da ist einiges zu tun.
Ja, du sagst ja auch, wir haben die Geschwindigkeit verloren. Du hast ja vorhin auch gesagt, wir sind da zu langsam geworden. In Asien spricht man ja auch vom China Speed. Mhm. Wenig Bürokratie, sehr hemdsärmlich, können Dinge sehr schnell beschließen, obwohl das ja schon ein sehr, ich sag mal, ganz anders, kein demokratisch geführtes System ist. Und wenn man selber dort ist, hat man das Gefühl, es ist alles sehr bürokratisch. Aber dann in der Umsetzung von gewissen Themen geben die Unternehmen einfach so viel Spielraum und auch so viel strategische Weitsicht, dass sie sagen, das sind Kernfelder, in die wollen wir auf der Welt, da wollen wir gut werden. Ne? Wir als Staat und da unterstützen wir euch. Und ich glaube, dadurch kommt dieser China Speed auch so stark rüber. Ne? Und ich frage mich, haben wir das eigentlich noch? Wollen wir unsere Industrie noch so? Ne?
Ja, unser Thema ist, dass wir halt alles immer so perfektionieren wollen. Es geht erst raus, wenn es wirklich 120% abgesichert ist und perfekt ist. Mhm. Und wir haben irgendwie eine Unternehmenskultur entwickelt in den meisten Unternehmen, die so auf 120%ige Risikoaversion steht. Ne? So, und Führungskräfte sind so sozialisiert, ja, die dürfen einfach keine Fehler machen.
Ja, das ist richtig.
Und deswegen dauert das halt so lange, weil du dann die Absicherungsschleife hast, die Absicherungsschleife der Absicherung. Und da wird das letzte Prozent da rechts, oben, hinten, links in der Ecke, wenn was passiert, ja, müssen wir auch noch mit absichern und so weiter. Und die Chinesen gehen etwas anders vor. Die sagen, vielleicht 80% reicht erstmal. Ja, dann geht es erstmal auf den Markt und dann wird es vielleicht weiterentwickelt, parallel. Ne? Oder die letzte Stellschraube, das letzte Prozent in irgendeinem Spezialfall, kommen es vielleicht später drum, ja, oder so. Und das ist einfach auch aber, wo ein Umdenken stattfinden muss, ja. Damit wir halt da auch die Geschwindigkeit hinbekommen. Ne?
Also du sagst eigentlich, so ein OEM oder so ein großer Konzern, der müsste so mutig sein, dass er einfach seine alten Muster ablegt, seine alten Denkweisen auch seinen Führungsstil und dann ganz gezielt nicht nur das Thema Restrukturierung, Transformation, also Transformation ist ja auch sehr viel verbunden mit Restrukturierung, Kosten sparen, Headcount abbauen, ja, also, sondern du sagst ja auch viel mehr richtig in die Strategie nach vorne gedacht, wie soll mein Produkt oder mein Geschäftsmodell oder mein Produktportfolio in der Zukunft ausschauen? Weil Stand heute, wenn ich mir unsere OEs anschaue oder so, frage ich mich selber, wie sehen deren Produkte in der Zukunft aus? Was machen die eigentlich?
Ja, genau. Und du sprichst an, für mich ist beides. Ich nenne das jetzt mal Frontend und Backend. Ja, also im Backend haben wir gerade ein bisschen angerissen. Ne? Das ist für mich so, wie funktioniert das Unternehmen? Ne? Also wie ist die Kultur? Wie arbeiten wir da zusammen? Da ist einiges notwendig. Und im Frontend, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja, wie ist die Strategie, die Produktentwicklung? Ne? Wenn ich mir anschaue, wollen wir in den nächsten 10, 20 Jahren noch auch genau das so machen, wie wir es immer schon gemacht haben? Ja? Also Fahrradhersteller produzieren Fahrräder und Autohersteller produzieren wieder Autos. Ja? Oder machen wir es so wie die New Tech-Firmen aus den USA zum Beispiel oder die Chinesen? Ne? Wenn ich schaue, Tesla schwankt jetzt um und stellt humanoide Roboter her, ja? Weil das ein riesen Zukunftsmarkt ist. Ne? Nur um ein Beispiel zu nennen. Ja, oder wie ist es mit, es gibt jetzt Drohnen, die auch Passagiere befördern können, autonom, ne, ist auch ein Fair, also keine Ahnung, also wollen wir da nicht auch, Achtung Zungenbrecher, diversifizieren, ja, ich krieg's immer ganz schwer über die Lippen, zu sagen, müssen wir uns da nicht irgendwie auch neuen Technologien öffnen, müssen wir uns nicht breiter aufstellen und auch so vielleicht resilienter zu sein, wenn irgendwo mal eine Krise ist, weil ich vielleicht mehrere Standbeine habe, ne, das ist für mich auch so ein Thema, ja. Und auch, wie entwickelt sich Mobilität? Wird das in 10 Jahren auch noch so sein, dass jeder Individualverkehr sich ein Auto kauft? Oder gibt es über autonomes Fahren vielleicht wieder Plattformmodelle, Shared, ja, wie das ja auch bei anderen Themen auch schon ist, ne? Und da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, ne? Man schaut so, ach, die letzten 100 Jahre waren so und genauso wird linear weiter geplant nach vorne. So, und da ist auch noch Luft nach oben, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Also wie sieht das Mobilitätskonzept der Zukunft aus? Ich weiß auch gar nicht, ob man da, also ich sag mal so, ich würde mir da manchmal wünschen, als Kunde im Jahr abgeholt zu werden.
Ja, klar, warum nicht, ja. Aber das Ding mit den Kunden ist immer so, dass du kennst das von Henry Ford, ne? Das, was hätten Kunden gesagt, hätte ich die gefragt, was wünscht ihr euch, hätten die gesagt, schnellere Pferde, ne? Weil
stimmt, ja. Weil Kunden, keiner wusste, dass ein Auto oder eine Kutsche ein Auto
wäre.
So ist
es ja auch ein bisschen. Ja, ja. Ne? Wenn ich jetzt gucke, was wünscht ihr euch, sagt ihr, ja, ach Mensch, das Auto dürfte schon ein bisschen kostengünstiger sein. Oder die Reichweite beim E-Auto reicht mir noch nicht. Ne? Also können wir da nicht ein bisschen mehr Kilometer draufbringen. So, das würden Kunden wahrscheinlich sagen. Nicht, weil Kunden doof sind, sondern weil sie ja vielleicht da keine Experten sind in den Gebieten. Ne? Und da müssen halt auch die Firmen dann aber, ne, vorgehen und sagen, nee, lass uns doch irgendein Thema mal ganz, ganz neu denken. Mhm. Und mein Credo ist, wir verkomplizieren dann aber auch Dinge. Ne? Unser Business, das ist auch, was ich in meinem Buch geschrieben habe, unsere Businesswelt ist immer so perfekt, ne? Und das muss auch immer hochtrabend klingen. Ne? Du kennst ja so die
Staatstragen.
Ja, und ich sage immer, komplizierte Fragen führen zu einfachen Ergebnissen. Ja, aber naive Fragen zu gigantischen Möglichkeiten. Ich gebe dir ein Beispiel.
Naive Fragen werden im Unternehmen, also umso größer ein Unternehmen ist, auch immer umso unprofessioneller gesehen. Ne?
Ist erstmal völlig unprofessionell. Aber nur ein Beispiel. Ja. Hätte meine Tochter mich damals so als Beispiel gefragt, Papa, warum brauchen Taxiunternehmen Taxis? Hätte ich die erstmal sehr doof angeschaut. Ne? Und auf der naiven Frage basiert das ganze Businessmodell von Uber. Ja, einfach mal so, weißt du, was ich meine? Also so naive, ganz grundsätzliche Fragen stellen. Ja, warum bewegen wir uns immer noch so wie früher von, also so, warum denken wir immer noch in Fährten? So. Und das haben wir aber verlernt, weil es irgendwie so unprofessionell wirkt. Ne? Und ich sage immer so ein bisschen, und ich mag ja gerne noch mal so polarisierende, pointierende Aussagen, um so ein bisschen was rauszukitzeln. Mhm. Ne? So, und dann sage ich, ich glaube, wir finden mehr Inspiration bei Pippi Langstrumpf, ja, als in so einer PowerPoint voller KPIs, ja. Die dann immer Nebelkerzen blätten, das klingt dann immer alles sehr schlau und elaboriert oder so, aber im Grunde, ja, es ist eine andere Formulierung des ewig Gleichen. Ja.
Ja, ich meine, jetzt haben wir, also wenn man so schaut, in so großen Korps sind ja Tausende von Menschen, ne? Riesige Entwicklungsmannschaften, und da würde ich gerne mal nochmal drauf eingehen, weil ich denke mir dann, also ich persönlich denke mir dann immer, da muss ja auch irgendwo nochmal so ein Einstein oder da muss jemand sein wie Werner von Siemens, der nochmal irgendwie eine Idee hat. Also ich glaube, dass es ja da viele Genies gibt und die halt Ideen haben, aber vielleicht nicht ganz so die Bühne finden.
Die
oder
Entfaltung, ja.
Die Entfaltung finden. Mhm. Und ich fand da bei dir im Buch so einen Punkt sehr gut. Vielleicht können wir da auch drauf eingehen. Du hast ja geschrieben, du sagst, der Empowerment ist die Umkehr des Frederick Taylors. Kannst du da was dazu sagen, auch auf Frederick Taylor eingehend? Weil ich glaube schon, dass das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dass das dazu beiträgt, so wie es heute auch ist. Ne?
Genau. Also alles, was wir heute sehen in den Unternehmen, basiert wirklich maßgeblich auf Frederick Taylor. Ne? Der ist damals losgegangen und hat gesagt, früher hat ein Arbeiter, sage ich jetzt mal, ne, oder im Handwerk, ne, oder so, hat halt von A bis Z alles gemacht, so. Und hatte gesagt, naja, wir müssen die Arbeitsschritte erstmal aufteilen in kleine Portionen, erstmal. Mhm. Und dann pro Arbeitsschritt definiere ich the one best way, hat er das genannt, ne. Also zusammen, wenn ich jetzt irgendwas montieren muss ich das, da gibt's einen Weg, wie es einfach am effizientesten ist, ne. Also mit der rechten Hand die Schraubendreher und dann die Schraube hier und da, so. Das hat er jeden Arbeitsschritt quasi perfektioniert. Was ist dadurch entstanden? Das hat eine riesen Auswirkung. Dadurch ist erstmal entstanden, es wurden zwei Lager gebildet. Zwar die arbeitende Klasse, die gesagt hat, denke bitte nicht nach, weil ich schreibe dir genau vor, wie es perfekt funktioniert. Mhm. Ja, also beim Einstempeln sozusagen wird das Gehirn mit ausgeschaltet quasi. Mhm. Und es ist da erstmals ist die zweite Klasse des Managements entstanden. Das gab es früher nicht. Sondern es musste ein paar Leute geben, die auch dann diese Prozesse ein bisschen steuern, überwachen und planen erstmal so. Und dadurch sind diese zwei Kassen entstanden, Management, die denken und die nicht denkende, rein
also
hausführende,
Shopfloor und rein, Führungskräfte.
Genau, da ist das entstanden. Mhm. Und es ging nur immer darum, wie kriege ich das perfekte Ding hin.
Das letzte Hundertstel noch an Geschwindigkeit, Perfektion.
So.
Mit Lean haben wir das dann noch perfektioniert.
Da kamen Japaner damit, da wurde das alles nochmal perfektioniert irgendwie. Und das per se ist ja erstmal eine Errungenschaft weil sonst würden wir nicht den Wohlstand heute haben. Und das war natürlich ein Riesenschritt nach vorne im Sinne Produktivität und so weiter. Die Frage ist, reicht das noch aus? Ja, weil Mitarbeitende, das funktioniert heute nicht mehr. Wir brauchen halt mehr von den Leuten, ne? Weil du hast denen quasi dann damit gesagt, schalt dein Gehirn aus, bitte sei nicht kreativ, mach's genauso, wie wir es vorschreiben. Hm. Und Heutzutage, ja auch mit Wissensarbeitern, ist es nicht mehr ganz so extrem, wenn wir jetzt mal vom Schopf oder vom Band oder so absehen. Ja,
ja, man bindet es heute mit ein.
Aber diesen Spirit gibt es immer noch auch bei den Wissensarbeitern, ne? Wo ich sage, pass auf, hier ist deine Rollenbeschreibung, ja, und der Chef sagt an und du führst es aus, ja, stell nicht zu viele kritische Fragen oder so.
Ja, stimmt, also, wir geben ja mit so einer Aufgabenbeschreibung ja auch ganz klar den Rahmen vor, was ein Mitarbeiter darf und was nicht, ne? Oder natürlich, was nicht sollte.
Es gibt Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen und 1000 Regeln und jenes, so. Und da pressen wir die Mannschaft rein. Und die Frage ist, reicht das heute noch? Ne, wie du gesagt hast, es gibt viele Genies, es gibt kreative Leute, ja, die und im Privatleben, ja, da sind die kreativ, haben crazy Hobbys und gehen Bungee-Jumpen und kaufen sich ein Haus, ja, und schreiben ganz alleine, ja, ohne Freigabegremien, ja, irgendwie in wie heißt das hier, Mortgage-Deal, wie heißt das, Hypothekendarlehen, ja.
Ach so, ja, bauen ihr Haus selber, viele bauen auch selber so, sind total kreativ, sind fast ihr eigener Architekt und so, ja.
Das und genau. Und dann kommen die zur Arbeit, stempeln ein und dann fällt das alles zusammen, weil sie es nicht dürfen, ne, und dann für jeden Kugelschreiber braucht es eine Freigabegenehmigung, so. Und die Frage, reicht das heute noch? Ne? Müssen wir nicht mehr von diesen Potenzialen, von all diesen Wissensarbeitern rauskitzeln? Ne? Und da auch wieder kommt mein Ding, vielleicht nicht in jeder Rolle. Ja, also vielleicht muss ein Buchhalter jetzt nicht hochtrabend kreativ sein und da irgendwie rumexperimentieren, weiß ich nicht. Kann auch mal passieren, aber vielleicht nicht im Daily Doing. Aber wenn wir im Be Brave-Modus schauen, braucht es halt diese Leute. Ja. Mhm. Deswegen sage ich, wir müssen da ausgerechnet denjenigen Kräften eine Chance geben, die wir über Jahrzehnte verspottet und ausrangiert haben. Also all diese Pippi Langstrumpfs, sage ich jetzt mal. Also diese Tüftler, die Naiven, die Kreativen, diese Einsteins, wie du es gesagt hast. Die haben wir entweder in diese Korsette gepresst, à la Frederick Taylor. Mhm. Oder wir haben sie gar nicht erst eingestellt oder relativ schnell aussortiert. Mhm. Aber diese Kräfte brauchen wir, ja, jetzt, auch gerade
also
jetzt.
Das ist ja ein guter Punkt, ne? Du sagst ja, haben wir die eingestellt, also man führt ja immer die Diskussion, ich bringe da jetzt mal bei Damen, wenn man Führungskräfte Damen besetzt, ist ja immer das Thema, da fehlt die MINT-Expertise, also Maschinenbauingenieur etc. Und auf der anderen Seite schauen wir dann mit großen glänzenden Augen in Richtung USA und sehen dort Startups, Tesla, Microsoft, Apple, you name it, Google. Und die Lebensläufe der Gründer und der jetzigen CEOs haben bei weitem nicht
Uni-Abbrecher und, ja.
Haben nicht den Glanz, wie wir es hier in Good Old Germany forcieren. Ist das auch ein Bestandteil des Themas, dass du sagst, das ist, vielleicht sind wir auch im falschen Weg?
Ja, ist ganz bezeichnend, dass all diese Gründer, die du nennst, von all diesen Firmen, die wir kennen, wo wir die Namen mittlerweile auch kaum mehr hören können, weil sie immer wieder kommen als Referenzen, ne, diese Apples und wie sie alle heißen, die meisten davon waren auf der Montessori-Schule, ganz interessant, wo eben ja genau nicht dieses Frederick-Taylor-Hafte, ne, so dieses, oder wie unser deutsches Bildungssystem funktioniert, ne, dieses Hinsetzen, auswendig lernen, nicht auffallen, ne, dieses Korsett. Mhm. Ja, bei uns basiert ja alles auf dieses Korsett, ne, da eben gerade nicht gelebt.
Ja, Schule ist anstrengend geworden.
Schule ist halt auch so, da könnten wir auch nochmal eine Podcast-Folge machen, Bildungssystem, Schule, warum, bevor wir uns wirklich verzetteln, also worauf ich hinaus wollte ist, die waren bei der Montessori-Schule, wo eben eher das freie Denken, freie Tagesabläufe, ja, wo mitdenken, auch mal kritisch was hinterfragen, auch schon erlaubt wird oder ein Stück weit trainiert wird. Also vielleicht ein Zufall, vielleicht nicht. Ja. Und komischerweise, ja, viele davon sind Uni-Abbrecher und. Und das ist eben das Ding. Wir denken immer, es muss alles immer so das Perfekte sein, ne, und so diese klassischen Wege. Und das ist für mich ein Oldschool-Denken. Ne? Wir müssen das öffnen, weil wir eben, nochmal wieder, Be Brilliant, Be Brave, eben beide Qualitäten brauchen. Ne?
Ja, die Etablierten brauchen Be Brilliant unbedingt. Die brauchen Ergebnis, die haben ja auch einen gewissen Rucksack.
Natürlich.
Den müssen sie ja auch noch in ein paar Jahre in der Zukunft da, etablieren. Und sicherlich auch das ein oder andere Produkt hat noch eine gewisse Lebenszeit. Aber es muss halt einfach perfekt, verlässlich und auch Ergebnis abwerfen, ja. Und,
genau, du brauchst halt immer beide Modi, ne? Und da müssen wir besser dran werden.
So, und wie glaubst du, also bei all den Themen, und du bist ja auch sehr viel unterwegs, ne? Du hast mit deinem Buch ja auch eine tolle Bühne dir geschaffen, du kriegst sehr viel mit, du hältst auch Workshops in dem Sinne, um Führungskräfte zu enablen, dass sie be brave werden, dass sie sich selber zutrauen.
Und Vorträge, Keynotes.
Ja, genau. Wo glaubst du, dass wir in den nächsten Jahren die Chance haben zu stehen, wenn wir Be Brave und Be Brilliant, also umsetzen?
Ja, wir haben ja alles da. Ne? Es ist ja wie so ein volles Buffet, ja? Es ist alles angerichtet. Wir haben tolle Leute, auch noch tolle Erfinder und Ingenieure. Und wir auch in der frühen Phase sind wir immer noch Weltspitze, ne? Wenn es darum geht, Forschung entwickeln, Ideen und so weiter. Und dann trauen wir uns aber nicht, das in die Umsetzung zu bringen. Ne? Deswegen fehlt uns dann der Wagemut wieder. Ne? Weil wir da vielleicht Fehler begehen werden und Angst haben vom Scheitern. Ich bringe dir noch ein paar Beispiele.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, wenn wir da über die Zukunft sprechen, ich dachte immer, in 2030, 2035 werden wir X elektrisch fahren. So, gegeben. Dementsprechend müssten alle OEs auf elektrisch fahren gehen. China kommt drüber, zunehmend auch Amerika, Tesla bieten also Produkte an, Alternativen. Der Konsument hat die Chance der Wahl, die Möglichkeit der Wahl. Und jetzt habe ich so das Gefühl, wenn wir uns überlegen, wie sieht die Automobilindustrie in den nächsten 5 bis 10 Jahren aus? Porsche sagt, geht raus aus Elektro.
Reduzieren, genau.
Also dann denke ich mir, ja, wohin geht's denn jetzt eigentlich? Also was machen wir denn jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren in diesem Umfeld?
Ja, also wenn du jetzt wieder auf Automotive zurückkommst, ja, erstmal müssen wir verstehen, dass es viel mehr Software-Defined Vehicles sind. Also das Software-Part wird einfach maßgeblich und wichtig. Und da ist China natürlich Vorreiter, weil der Markt dort einfach so auch tickt. Ne? Der ist weniger wichtig, wie der Maschinenbau funktioniert, ja. Sondern halt, wie funktioniert die Software? Ja? Also wenn ich da reinkomme, ist mein Smartphone direkt, ja, angeschlossen. Wie ist die Bedienführung? Was für Dienste habe ich? Ja? Das Thema wird weiter zunehmen. Und das müssen wir in Deutschland auch ein Stück weit akzeptieren und da Gas geben. Das Zweite ist, autonome Fahren ist ein Riesending. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Waymo ist ja eine Google-Tochter. Ja. Die sind da sehr weit, was das autonome Fahren angeht. Und die rollen das jetzt aus weltweit. Ne? Die fangen jetzt an, in London zum Beispiel, erstmals in Europa, das auszurollen. Das wird ein Riesenthema sein, weil dadurch auch ganz andere Geschäftsmodelle entstehen, ne? Diese Plattformmodelle.
Naja, und wenn einer mal durchgebrochen ist und einer es demonstriert, dann ist natürlich auch immer, ja.
So, und das sind Themen, dann werden wir sicherlich auch so eine Konsolidierung des Marktes sehen. Im Moment gibt es so viele Player, auch bei den Chinesen ja auch, ne? die auch nicht alle profitabel sind. Da wird sicherlich eine Konsolidierung, also für sie eine Verschlankung geben. Und ich glaube, es sind spannende Zeiten. Ne? Und ich wünsche mir, dass wir da weiter mitspielen.
Dass wir weiter
am Tisch sitzen, ja. Und weiter ein Player sind. Ja. Und es muss ja nicht nur Automotive sein. Es gibt auch andere Felder, ne? Quantum Computing oder Kernfusion und so, wo wir auch, ne, auch gut dabei sind bei vielen Themen. Wir müssen halt nur die alten Tugenden entdecken, ne? Und den Be Brave-Modus finden. Und dann geht's doch wieder voran, glaube ich.
Super, klasse. Also vielen Dank. Ich nehme mit, dass wenn wir uns mehr Mut zutrauen und mehr auf unsere alten Tugenden und auf das besinnen, Christian, was wir schon mal gekonnt haben, ne? Also wenn man zurückblickt, dann können wir eigentlich mit der Energie und mit dem Selbstbewusstsein auch in die Zukunft gehen.
Ja, und eine kleine Ergänzung noch.
Ja.
Das ist ein kurzes Format mit diesem Podcast hier, deswegen können wir jetzt nicht in die Tiefe gehen.
Ja.
Aber das soll jetzt nicht so klingen, ja, tschakka, tschakka, seid noch mutiger. Also ich wollte es nur mal erwähnen, es gibt dort ganz viele konkrete Maßnahmen, ne, und Umsetzungen, die auch erfolgserprobt sind, wie es auch tatsächlich geht. Ne? Also es ist nicht nur tschakka, tschakka, jetzt seid nur mutig, sondern es gibt Sachen, die man da einbringen kann. Ja? Also das gibt es. Das wollte ich nur noch mal so als ergänzende Anmerkung.
Ja, ich stelle mir das schon eine Herausforderung vor für Führungskräfte, eben seinen Mitarbeitern auch das Umfeld zu schaffen, dass sie sich da an der einen oder anderen Stelle was trauen und dass sie da eben auch mal out of the box denken, ist ja auch so ein Buzzword. Und dass sie dann einfach, dass einfach der, ich sag mal so, die Infrastruktur geschaffen wird und auch die strategische Weitsicht, dass die Menschen in diese neuen Felder reingehen. Ne? So wie du gesagt hast, wie das Tesla macht mit Robotics. Ich meine, wir sind auch in Deutschland stark mit dem ein oder anderen Roboterunternehmen, aber es ist nicht aus der Automotive entstanden, es ist aus Startups entstanden, also in eine andere Branche tut sich auf. Also von dem her, ich glaube, es ist ein schon auch dann in der Umsetzung viel klein-klein.
Ja, es ist grobe Stellschrauben, ja, von der Strategie, vom C-Level angefangen bis Teams, was einzelne Führungskräfte tun können. Ne? Also da gibt es auf allen Ebenen gibt's Stellschrauben und Erfolgsbausteine, die man anziehen kann.
Ja. Ja, super. Bin gespannt. Christian, vielleicht können wir dann in einer späteren Zeit mal nochmal mit dem ein oder anderen Beispiel kommen, wo du jemanden bei der Seite gestanden hast und durch Be Brave und Be Brilliant diesen Wandel herbeigeführt hast.
Gerne, dass wir es mal konkreter nochmal machen.
Einfach. Ja.
Heute war der Oberbau sozusagen die übergeordnete Schiene und ja, sehr gern.
Mhm. Super. Ich sag danke.
Danke dir.
Dass du hier warst heute, deine Zeit genommen hast bei dem schönen Wetter, Freitagnachmittag. Ne? Aber es ist ein super Start ins Wochenende.
Das stimmt. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.